Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen, sowohl hier vor Ort, die ich noch nicht begrüßt habe, im Online-Meeting und in Adelberg, seid herzlich begrüßt. Wir wollen heute weitermachen mit den Glaubensgrundlagen. Wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit Gott dem Vater und wollen heute beginnen, uns mit dem Sohn Gottes zu beschäftigen, mit Jesus Christus. Und in der Vorbereitung ist schon deutlich geworden, dass die heutige Predigt nicht ausreichen wird, um das Thema abschließend zu behandeln. Deswegen der Sohn Gottes Teil 1, das wird das heutige Thema sein. Wir beginnen, uns Gedanken zu machen über seine Eigenschaften. Und hier möchte ich zunächst zurückverweisen auf das Thema Eigenschaften Gottes, mit dem wir uns schon beschäftigt hatten. Wir haben einige Eigenschaften Gottes betrachtet und hatten auch gesehen, dass die Eigenschaften Gottes sowohl als auf den Vater, als auch auf den Sohn, als auch auf den Heiligen Geist zutreffen. Also wenn die Bibel uns sagt, Gott ist gut, Gott ist Licht, Gott ist barmherzig, Gott ist sanftmütig, all diese Dinge treffen auf den Vater zu, treffen auf den Sohn zu, und treffen auf den Heiligen Geist zu. Und so natürlich auch die Eigenschaften Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, spezielle Eigenschaften, die man eben Gott allein zuschreibt. Und diese Eigenschaften müssen natürlich auf alle drei Personen zutreffen, weil wir haben es mit dem wahren, mit dem lebendigen Gott zu tun. Wir glauben ja nur an einen Gott. Und da sowohl der Vater als auch der Sohn als auch der Heilige Geist, da das hier jeweils zutrifft, dass sie Gott sind, ja, wir nur an einen Gott glauben, treffen auch diese Eigenschaften, beziehen die sich auch sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn als auch auf den Heiligen Geist. Und so müssen wir auch diese Aussage verstehen, die der Herr Jesus hier tätigt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Ja, das ist nicht so zu verstehen, wie es vielleicht die Zeugen Jehovas verstehen, dass wir miteinander verbunden sind, ja, so wie Gläubige eins sind, sondern es bedeutet wirklich, sie sind eins, es ist ein Wesen, es ist ein Gott und somit stimmen auch diese Eigenschaften überein. Dann sagt Jesus in Johannes 14, Vers 9, Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Also auch hier eine ganz klare Aussage, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also auch hier ein ganz klarer Hinweis und Beweis auch dafür, dass Jesus Gott ist. Weil er könnte das niemals sagen, wenn er einfach ein normaler Mensch wäre und nicht Gott wäre, sagen, ja, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, das wäre ganz klar Gotteslästerung. Und ich möchte hier auch daran erinnern, also das würde als Gotteslästerung aufgefasst, wenn er nicht Gott wäre, und ich möchte daran erinnern, dass an verschiedenen Stellen die Juden auch die Aussagen Jesu tatsächlich so aufgefasst haben. Ja, für bestimmte Aussagen hieß es, dass sie ihn steinigen wollten, weil er sich Gott gleich machte. Also den Anspruch, den er erhob, der wurde durchaus verstanden, und man wollte ihn deswegen sogar töten. Und so sehen wir eben, Jesus ist wahrhaft Gott. Und es ist wichtig, das über den Sohn Gottes, über Jesus Christus auch zu glauben. Und das nicht zu schmälern, wie es leider, muss man sagen, heutzutage immer mehr geschieht. Also es geschah natürlich zu jeder Zeit, dass die Gottheit Jesu in Frage gestellt wird. Aber diese Infragestellung von Jesus Christus, wer er ist, wie er ist er Gott, das nimmt mehr und mehr zu. Und es kommen falsche Lehren auf oder kommen wieder auf falsche Lehren, die es teilweise auch in der Vergangenheit schon gegeben hat. Deswegen ganz wichtig, das hier festzuhalten. Dann, was wird über Jesus Christus in Bezug auf die Erschaffung der Welt gesagt und über die Erhaltung aller Dinge. Da haben wir sehr schöne Aussagen in Kolosser 1, Verse 15 bis 17. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Also ein wunderbarer Abschnitt, der uns erstmal sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das bedeutet wiederum, dass er Gott ist, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und Erstgeborene kann man eben auch so verstehen vom Begriff her, er hat Vorrang vor allem. Und das stimmt auch mit dem überein, er ist über aller Schöpfung. Das heißt, er ist nicht etwa ein geschaffenes Wesen, er ist auch nicht das erste geschaffene Wesen, sondern er ist über aller Schöpfung. Über aller Schöpfung heißt eben, dass er selbst nicht Teil der Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Ja, also alles ist in ihm geschaffen worden. Andere Bibelstellen drücken es so aus, dass alles durch ihn geschaffen worden ist, dass der Vater alles durch ihn erschaffen hat. Und wir sehen, dass das sich sowohl auf das Sichtbare, also auf das Materielle, auf das Universum bezieht, als auch auf das Unsichtbare. Und hier werden jetzt verschiedene Dinge aufgezählt, wie Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten. Das sind alles Engelkategorien und somit sind auch die Engel durch Jesus Christus geschaffen worden. Und er ist deswegen mitnichten der erste geschaffene Engel, sondern er selbst ist der Schöpfer der Engel, der unsichtbaren Welt. Durch ihn hat der Vater alles geschaffen. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Ja, alles besteht in ihm bedeutet, dass Jesus Christus alles erhält, dass alles durch Jesus Christus erhalten wird, alle Dinge. Und wenn Jesus Christus aufhören würde, alles zu erhalten, dann würde alles aufhören zu existieren. Er erhält das ganze Universum, er erhält uns, er erhält alles. Das heißt, alles besteht in ihm. Das heißt, die Macht Gottes, ja, die alles erhält, diese Macht Gottes ist letztendlich in Jesus Christus begründet. Alles besteht in ihm. Und hier sehen wir auch wieder die Größe unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wie groß, wie wunderbar er ist. Er, durch ihn hat der Vater alles geschaffen und alles hat seinen Bestand in ihm, alles besteht in ihm, er erhält alles. Und das ist einfach wichtig, das zu betrachten und einfach zu erkennen, mit wem wir es zu tun haben. Ja, mit diesem anbetungswürdigen Herrn und Heiland Jesus Christus. Wir dürfen ihn und wir sollen ihn tatsächlich anbeten, sollen ihn bewundern, sollen staunen über all diese Dinge. Auch wenn wir zum Beispiel draußen sind, spazieren gehen oder wandern und die Schöpfung betrachten, dann ist es auch ein Grund, ihn anzubeten. Weil wir wissen, das wurde durch Jesus Christus erschaffen und besteht auch weiterhin jetzt in diesem Augenblick durch Jesus Christus. Nun, dieser wunderbare Herr, er kam tatsächlich in diese Welt. Ja. Dieser Herr, von dem wir sagen können, er ist souverän. Er herrscht souverän über alles. Ja, wir hatten betrachtet die Souveränität Gottes, dass er, dass Gott souverän ist und somit auch Jesus souverän ist. Dieser mächtige, allmächtige Herr, er war bereit, Mensch zu werden. Er kam in diese Welt und das ist bereits angekündigt worden. Es heißt in Jesaja 7, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Es wurde angekündigt, ich meine, der Erlöser wurde direkt nach dem Sündenfall angekündigt in 1. Mose 3. Die Ankündigung des Erlösers, die ziehen sich durch das Alte Testament durch. Es werden Dinge gesagt über diesen Erlöser, über den Messias. Gott offenbart immer mehr über praktisch dieses Erlösungswerk. Und hier ist eine dieser Offenbarungen, dass er nämlich von einer Jungfrau geboren wird. Und hier ist natürlich ganz klar und eindeutig keine junge Frau gemeint, sondern tatsächlich eine Jungfrau. Sowohl vom hebräischen als auch vom griechischen Wort wird das übersetzt. Es gibt ja eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes und auch hier haben wir tatsächlich das Wort Jungfrau, das nicht einfach als junge Frau übersetzt werden kann. Das heißt, hier wird schon dieses Wunder angekündigt, wie der Messias zur Welt kommt. Er wird nämlich von einer Jungfrau geboren. Er hat keinen menschlichen Vater. Er wird keinen menschlichen Vater haben, sondern Gott wird der Vater sein. Und diese Erfüllung, die sehen wir im Neuen Testament dann in Matthäus 1, 23 und 25 und Lukas 1, 26 bis 35. Dort sehen wir, wie das dann tatsächlich passiert, dass der Heilige Geist hier auch mit involviert ist, dass Maria schwanger wird und so ja, wird die Jungfrau schwanger, nämlich Maria, und der Messias wird geboren. Das Besondere natürlich ist, dass die Erbsünde nicht auf Jesus Christus übergeht. Das heißt, er wird geboren als Mensch, doch ohne Sünde. Er ist vollkommen sündlos, er ist vollkommen perfekt. Und wäre er als normaler Mensch geboren, mit einem menschlichen Vater, menschlicher Mutter, dann wäre er natürlich auch ein Sünder gewesen. Denn alle Menschen sind Sünder, die auf ganz normale Art und Weise seit dem Sündenfall geboren werden. Und somit war die Geburt Jesu Christi war ein Wunder, das Gott getan hat. Hallo. Ja, dann möchte ich auch die Gäste noch ganz kurz begrüßen. Wir beschäftigen uns gerade mit den Glaubensgrundlagen, und zwar mit Jesus Christus. Das ist das Thema heute. Und gerade haben wir diesen Bibelvers betrachtet, Jesaja 7, Vers 14, wo es heißt, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und ich hatte gerade betont, dass sowohl vom hebräischen Wort als auch vom griechischen Wort, das für Jungfrau verwendet wird, es hier klar und deutlich wird, dass es wirklich um eine Jungfrau geht und nicht einfach nur eine junge Frau. Und somit war die Schwangerschaft und dann auch die Geburt Jesu Christi ein Wunder Gottes. Jesus kam in diese Welt, er wurde Mensch und er war in dieser Hinsicht anders als andere Menschen, dass er ohne Sünde war, dass er sündlos auf diese Welt kam und auch ohne Sünde blieb. Johannes drückt das so aus, er sagt in Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also das Wort, das ist Jesus Christus, wurde Fleisch, wurde Mensch, bedeutet das, und wohnte unter uns und kam zu uns Menschen. Die Bibel, wenn wir das Alte Testament betrachten, zeigt uns immer wieder auf, dass Jesus Christus schon vorher existierte. Er taucht nämlich im Alten Testament als Engel des Herrn auf und gibt sich immer wieder zu erkennen, erfährt auch Anbetung. Und so ist es so, dass Jesus Christus immer schon da war, er existierte schon immer, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, von Gott bestimmten Zeitpunkt, wurde er Mensch, kam er zu uns als Mensch. Was wir hier aber sehen, ist, dass gesagt wird, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das können, Johannes schreibt das ja, Johannes, und er spricht mit wir, weil er andere Jünger noch mit einschließt. Und zwar hatten sie das Vorrecht, den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit bei der Verklärung zu sehen. Deswegen haben sie wirklich seine Herrlichkeit gesehen. Er wurde hellweiß, er wurde wunderbar herrlich strahlend. So durften sie ihn sehen auf dem Berg der Verklärung. Und so wurde deutlich, mit wem sie es zu tun haben. Es ist der Messias, der, der herrschen wird, der, der nicht ein einfacher Mensch ist, sondern der gleichzeitig eben Gott ist. Und so trifft das auf Jesus Christus zu. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Als er Mensch wurde, hörte er nicht auf, Gott zu sein. Und dazu wollen wir uns auch ein paar Bibelstellen anschauen. Erstmal eine alttestamentliche Stelle. Und zwar in Micha 5, Vers 1 heißt es: Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Das heißt, hier haben wir eine Prophetie, eine Voraussage, wo der Messias geboren wird, nämlich in Bethlehem. Das ist im Alten Testament schon angekündigt worden. Und das deutet darauf hin, dass er eben als Mensch geboren wird. Er kommt ganz normal als Mensch auf diese Welt, ganz normal eben eine normale Geburt, aber eine wundersame Zeugung. Das ist natürlich der große Unterschied. Aber er kommt als Mensch zur Welt, wird in Bethlehem geboren. Das ist die eine Seite, die erwähnt wird. Er kommt als Mensch in diese Welt. Das andere, was hier gesagt wird, ist dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Das heißt, Jesus Christus ist von Ewigkeit her gewesen. Und das bedeutet wieder, dass er Gott ist. Er existierte schon immer. Also es gab keinen Zeitpunkt, zu dem Jesus Christus noch nicht existierte, sondern er war schon immer da, von Ewigkeit her. Und es ist ja so, in Israel, also ein orthodoxer Jude, glaubt normalerweise nicht, dass der Messias Gott ist und dass der Messias von Ewigkeit her existiert hat. Und wenn man dann zusammen Micha 5, Vers 1 durchliest, das kann für viele eine große Überraschung bedeuten, ja, weil sie sich wundern, dass da steht, und das überlesen sie, wenn sie vielleicht so drin lesen, da steht wirklich von den Tagen der Ewigkeit her gewesen. Und das heißt ewig, eine Eigenschaft, die nur Gott hat. Und das bestätigt sich im Neuen Testament. Auf der einen Seite seine Menschheit, das heißt in 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Christus Jesus. Es gibt ein Gott und ein Mittler, und hier wird er genannt, der Mensch Christus Jesus. Also, wir sehen dadurch, Jesus Christus war wirklich Mensch. Er war tatsächlich Mensch, und so ist er Mittler zwischen Gott und den Menschen. In 1. Johannes 5, Vers 20 lesen wir aber auch noch etwas über seine Gottheit. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ja, also das ist eine ganz wunderbare Aussage über Jesus Christus. Zum einen bezeugen sie, dass Jesus gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Und so ist es ja auch heute noch, wenn wir Verständnis bekommen wollen. Dann müssen wir zu Jesus Christus gehen. Er ist die, in ihm ist alle Erkenntnis und Weisheit verborgen. Er kann uns auch heute Verständnis geben und schenken, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und jetzt heißt es, wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also er ist der wahrhaftige Gott. Man könnte auch sagen, der wahre Gott. So könnte man das Wort auch übersetzen, der wahre Gott. Das ewige Leben, so wird es zum Beispiel in Johannes 17 verwendet, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Da wird es mit wahren übersetzt. Also ist Jesus Christus tatsächlich der wahre Gott. Und wir sehen hier, wie wunderbar unser Herr ist. Er ist der wahre Gott und er ist demnach auch wirklich anbetungswürdig. Nun ist es so, wenn wir ein bisschen die Geschichte anschauen, dann sind diese Dinge immer wieder angegriffen worden. Es gab Angriffe sowohl auf die Tatsache, dass Jesus Gott ist, das wurde in Frage gestellt, und es auch, gab auch Angriffe auf die Tatsache, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Ich zeige ein paar dieser historischen Irrtümer kurz auf. Ich werde heute nicht so intensiv darauf eingehen, wen das Thema interessiert. Der kann gerne auf mich zukommen, und wenn es viele sind, dann machen wir das mal an einem Bibelabend, weil dann kann man sich auch drüber austauschen. Heute zeige ich einfach mal die Sachen auf, dass ihr sie mal gehört habt. Es ist nicht so wichtig, euch das alles zu merken, sondern wichtig ist zu wissen, es gibt da falsche Lehren und wie man das erkennen kann. Dass ihr einfach das für heute mitnehmt und das einfach mal gehört habt. Manche haben es auch schon gehört. Ja. Und zwar ist es so, dass es im Jahr 451 ein Konzil gab, in dem verschiedene Sachen festgehalten worden sind, Sachen abgegrenzt worden sind. Nun ist es so, dass Konzilien an sich keine Autorität haben. Ja? Denn die Autorität für uns ist das Wort Gottes. Aber es geht hier um das Konzil von Chalcedon, wo eben gegen Irrlehren vorgegangen worden ist und wo die Schlussfolgerungen ja, im Großen und Ganzen biblisch waren. Also das, was gesagt worden ist, gegen diese falschen Lehren war biblisch. Und deswegen macht es Sinn, kurz sich damit zu beschäftigen. Und zwar war die Aussage, ich mache mal alle drei, ich blende die schon mal ein. Ja. Da sind verschiedene Begriffe verwendet worden, so wie unvermischt, unverändert, unverwandelt und ungeteilt und ungetrennt. Und wenn man die so liest, kann man erstmal gar nichts damit anfangen. Ihr müsst euch das auch nicht merken, sondern einfach wissen, es gibt da falsche Lehren. Und am Schluss sage ich, wie man das am besten erkennt. Zum einen, unvermischt bedeutet, geht gegen die Lehre, dass Jesu Körper vergottet worden ist. Ja? Also, Jesus wurde Mensch und dadurch bekam er einen göttlichen Körper, keinen wirklich menschlichen Körper. Und das bedeutet, er war nicht wirklich Mensch, er war auch nicht mehr wirklich Gott, sondern eine Mischung aus Gott und Mensch. Ja? Und unvermischt heißt, richtig ist, er ist nicht vermischt, sondern Jesus, als er Mensch wurde, er blieb Gott, er ist wahrer Mensch, er ist wahrer Gott. Das ist unser Herr und Heiland Jesus Christus, sowohl Mensch als auch Gott und nicht irgendetwas Drittes, Neues, was man nicht so genau definieren kann. Ja? Das Unvermischte, das ist gegen Eutyches, der diese falsche Lehre hervorgebracht hat. Dann unverändert oder unverwandelt, das ist gegen Apollinaris. Achso, und dazu sei gesagt, heute wird das vertreten von Kirchen in Ägypten, Äthiopien, Syrien und Indien, also ist heute tatsächlich noch in manchen Gegenden der Welt relevant. Dann unverändert oder unverwandelt, das heißt, dass Jesus keine menschliche Seele, sondern ein göttliches Logo besessen hat. Ja. Jesu menschliche Natur sei dadurch zu göttlichen verändert. Und Jesus wurde Fleisch bedeutet nur, dass er eine körperliche Natur ohne menschliche Seele angenommen hat. Er wurde also nicht wahrer Mensch. Ja. Er bekam einen Körper ohne menschliche Seele. Das ist natürlich falsch, wenn Jesus ganz Mensch wurde, ja, wenn er wirklich Mensch wurde, dann hat er sowohl einen Körper, einen menschlichen, als auch eine menschliche Seele. Ja. Nur so können wir einen Mensch definieren. Ein Mensch hat eine Seele, ein Mensch hat einen Körper. Also korrekt ist, beide Naturen sind unverändert. Die menschliche Natur ist vorhanden und auch die göttliche. Und tatsächlich ist diese falsche Lehre, findet man manchmal heute auch in Literatur, die ansonsten gut ist. Also ich habe auch gelesen, dass manche unbewusst diese falsche Lehre glauben. Ja, dass sie denken, Jesus hatte einfach einen Körper, einen menschlichen, aber keine Seele, sondern anstatt der menschlichen Seele tritt eben das Wort, ja, das göttliche Logos. Also das ist eine Lehre, wo manche unbewusst tatsächlich glauben. Und hier sollte man sich mal prüfen, ob man vielleicht auch diese falsche Lehre glaubt. Dann am Schluss ungeteilt und ungetrennt, das ist gegen Nestorius. Er sagt, es gäbe zwei Personen, also zwei Christusse, ja, einen göttlichen und einen menschlichen Christus. Und auch das ist natürlich Unsinn, denn wir haben es mit einem Herrn und Heiland zu tun, unserem geliebten Herrn und Heiland Jesus Christus und nicht mit zwei, einen göttlichen und einen menschlichen. Und so haben wir es zu tun mit einer Person. Und dadurch ergibt sich das, was biblisch ist, dass Jesus eine Person ist, ein Herr und Heiland Jesus Christus mit zwei Naturen, nämlich göttliche Natur und menschliche Natur. Und wie kann man das erkennen, ohne sich jetzt all diese Sachen genau zu merken? Man kann sich einfach überlegen, wenn euch jemand irgendetwas über Jesus Christus erzählt, dann könnt ihr einfach überlegen, das, was euch jetzt erzählt wird, stimmt das noch, dass Jesus ganz Mensch ist? Stimmt es noch, dass er ganz Gott ist? Also wenn man sagen kann, ja, Jesus ist wirklich ganz Mensch mit all den menschlichen Begrenzungen, zum Beispiel Hunger, Durst und so weiter, er ist ein Mensch mit menschlicher Seele, wenn das alles zutrifft, dann trifft das zu, er ist wahrer Mensch. Ja? Wahrer Gott bedeutet, er hat alle göttlichen Eigenschaften. Und wenn jemand sagt, nein, er hat manche Eigenschaften nicht mehr, dann ist das auch falsch. Also wir müssen sagen können, er ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Und solange wir das sagen können, dann ist es richtig, dann ist es biblisch. Denn das ist die biblische Wahrheit. Und wir sehen hier auch, es geht hier nicht darum zu spekulieren, sondern all diese Aussagen sind gegen etwas, sind negativ. Nicht vermischt, nicht verändert, nicht geteilt. Ja, es geht gegen Irrlehren. Und es geht nicht darum zu sagen, wie sich denn diese beiden Naturen in der einen Person befinden. Also es geht nicht darum zu spekulieren, sondern einfach gegen Irrlehren vorzugehen. So viel für heute. Wie gesagt, wer das vertiefen möchte, kann das separat machen. Wir wollen jetzt weitermachen. Und zwar mit der Wahrheit, dass der Sohn Gottes nicht aufhörte, Gott zu sein. Ja, als er Mensch wurde. Auch das wird manchmal gesagt, er wurde Mensch. Er legte seine Gottheit für die Zeit, wo er auf dieser Erde war, ab, um dann bei der Auferstehung seine Gottheit wieder zu bekommen. Und auch das ist keine biblische Lehre, sondern er wurde Mensch, aber er blieb wahrer Gott und entsprechend auch mit den göttlichen Eigenschaften. Ja. Zum Beispiel Allmacht. Der Herr Jesus sagt von sich selbst in Johannes 5, Vers 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Also der Herr Jesus kann lebendig machen, welche er will. Und das ist ganz klar nur etwas, was Gott tun kann, was man mit Allmacht tun kann. Lebendig machen, auferwecken, das ist all das, was sonst niemand kann. Allgegenwart, das sehen wir in Johannes 1, Vers 48. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Ja, sah ich dich. Das spricht eben für seine Allgegenwart in Verbundenheit mit seiner Allwissenheit, die wir in Johannes 16, Vers 30 zum Beispiel sehen. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Also auch hier, der Jesus war auch allwissend und das wird an anderen Stellen bestätigt, als er auf dieser Erde wandelte. Natürlich ist diese Allwissenheit verbunden mit seiner göttlichen Natur und nicht mit seiner menschlichen Natur. Und auch die anderen, Allmacht und Allgegenwart. Und im Prinzip war es so, dass als Jesus Mensch wurde, nahm er die menschliche Natur an und dadurch wurde seine göttliche Natur versteckt, kann man sagen. Ja, also als Jesus hier auf der Erde wandelte, war er für die anderen sichtbar, diesen menschlichen Begrenzungen unterworfen, wie dass er wirklich Hunger hatte, wirklich Durst hatte und all diese Dinge durchmachten, diese Begrenzung, die ein Mensch eben so hat. Und das war wirklich, das hat wirklich vollkommen zugetroffen. Und in bestimmten Situationen wurde aber seine Göttlichkeit sichtbar, wie zum Beispiel bei der Verklärung oder wenn er bestimmte Wunder getan hat oder wenn er zum Beispiel gesagt hat, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, wo es dann eben hieß, wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Ja, was stimmt, nur Gott kann Sünden vergeben, aber der Herr Jesus hat das für sich beansprucht und sagte somit dann, dass er Gott sei. Auch zu diesem Thema habe ich drei Predigten gehalten. Wer möchte, kann auch auf mich zukommen, kann alle drei Predigten anhören, um das noch zu vertiefen. Es geht heute nur um Grundlagen, deswegen gehe ich nicht tiefer ein, als man es darauf eingehen könnte. Wozu kam Christus in die Welt? Das ist natürlich jetzt ganz wichtig zu betrachten. Warum kam Jesus eigentlich zu uns? Warum wurde Jesus Mensch? Hatte er ein Ziel damit? Und die Bibel sagt ganz klar, dass verschiedene Ziele damit verbunden sind. Und wir werden ein paar dieser Ziele betrachten. Wir schauen erstmal eine Bibelstelle an, Jesaja 42, Verse 1 bis 3, mit der wir uns im Rahmen der Eigenschaften Gottes, nämlich die Sanftmut Gottes, schon beschäftigt haben. Ich möchte aber diese Bibelstelle heute nochmal aufgreifen. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Also das wird gesagt über den Knecht Gottes. Und der Knecht Gottes ist immer wieder ein Thema im Alten Testament, speziell in Jesaja, aber nicht nur, aber viel in Jesaja, ist ein messianischer Titel, ein Titel des Messias, der Knecht des Herrn, der Knecht Gottes, der Gottes Willen tun wird. Und hier wird gesagt, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Also, er kam als Knecht Gottes in diese Welt. Und wir müssen uns überlegen, wer der Herr ist. Wir haben es gerade schon betrachtet, er ist souverän. Durch Jesus Christus wurde das Universum erschaffen. Durch Jesus Christus wird alles erhalten und existiert alles jetzt weiterhin. Er hat Anbetung genossen, er hat die Herrlichkeit genossen im Himmel. Und er war bereit, sich zu entäußern. Er war bereit, Mensch zu werden und Knechtsgestalt anzunehmen. Ja, er ist der Knecht des Herrn. Und er begab sich dadurch auch in eine freiwillige Unterordnung unter den Vater. Und deswegen sagt er zum Beispiel, was er den Vater tun sieht, das tut gleichermaßen der Sohn. Er hat in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters gelebt und somit war er der perfekte, der vollkommene Knecht, der den ganzen Willen des Vaters ausgeführt hat. Er war auch ein vollkommener Mensch. Ein Mensch, so wie Gott ihn sich wünscht und vorgestellt hat. Nicht wie die ersten Menschen, die gesündigt haben und gefallen sind. Und seitdem alle Menschen, die bis heute gelebt haben, kommen in Sünde zur Welt und sind Sünder. Aber der Jesus war ohne Sünde und er kam als der Knecht Gottes. Und wir sehen hier, wie die wunderbaren Eigenschaften Gottes bei dem Knecht Gottes hervortreten. Ja, es wird gesagt, er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ja, Zacharja sagt, dass er demütig kommt, reitend auf einem Esel. Ja, er kommt demütig in diese Welt. Er kommt demütig und wendet sich speziell den Schwachen zu, denen, die in Not sind, denen, die unter ihrer Sünde leiden. Deswegen sagt der Herr Jesus ja auch, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Also er ruft die Mühseligen und die Beladenen zu sich, dass sie zu Christus kommen sollen, dass sie zu ihm kommen und bei ihm Ruhe finden für ihre Seelen. Und so ist es so, dass wenn man auch leidet unter seiner Sünde, wenn man erkannt hat durch die Gnade Gottes, dass man ein Sünder ist und zu Christus kommt, wird Christus einen nicht tadeln und weg abweisen. Ja, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen, sondern er wird jeden, der im Glauben zu ihm kommt, der zu Christus kommt, den wird er aufnehmen und dem wird er vergeben und wird ihn freimachen von aller Schuld und Sünde, weil er selbst, und das werden wir gleich noch sehen, gekommen ist, um für unsere Schuld und Sünde zu sühnen und zu bezahlen. Hier sehen wir aber eben der Knecht des Herrn. Er kommt eben, um Knecht zu sein. Er kommt, um als der vollkommene Mensch. Aber er kommt eben auch, um den Willen Gottes auszuführen. Ja, die Seele, seine Seele, Gott sagt, meine Seele hat Wohlgefallen an ihm. Und das sagt er auch über Jesus, als er auf dieser Erde war, wird das mehrmals betont, dass er Wohlgefallen an ihm hat. Er führt also den Willen Gottes aus, der Geist Gottes liegt auf ihm und so bringt er das Recht zu den Heiden hinaus. Das heißt, er sorgt auch für Recht und Gerechtigkeit. Dann Matthäus 11, Vers 27. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Was sehen wir hier? Warum kam Christus? Er kam, um den Vater uns zu offenbaren. Deswegen trifft es zu, dass der Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wenn wir wissen wollen, wie ist der Vater? Wie ist Gott der Vater? Dann müssen wir auf Christus schauen. Er hat uns Kunde getan über den Vater. Und wenn wir betrachten, was Jesus getan hat, wie er voller Liebe gehandelt hat, dann wissen wir, erkennen wir dadurch auch die Liebe des Vaters. Und es ist genau dieser Abschnitt, wo dann Matthäus 11, Vers 28 kommt, was ich vorher erwähnt hatte. Deswegen lese ich den Abschnitt mit diesem Vers nochmal vor. Matthäus 11, ab Vers 27. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, wir sehen hier erstmal natürlich die Souveränität unseres Herrn Jesus in Vers 27. Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Also er ist darin auch souverän. Und wir sehen dann den Ruf an uns Menschen, den Ruf an die Sünder, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und natürlich können wir es auch anwenden auf Sorgen und Nöte. Das heißt, wenn wir Sorgen und Nöte haben, auch dann sollen wir zu Christus kommen. Aber hier meint der Herr Jesus nicht die Sorgen und Nöte, sondern er meint das Beladene mit Sünde. Ja, wir sind alle Sünder und mit unserer Sünde sollen wir zu Christus kommen. Er möchte uns die Sünde abnehmen, er möchte uns vergeben. Er ruft dann aber auch in die Nachfolge, er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja. Er ruft in die Nachfolge, er spricht von einem Joch und ein Joch ist jetzt nichts Angenehmes. Ja, wenn man zurückschaut in die Vergangenheit, wo dann Kühen zum Beispiel ein Joch oder Ochsen ein Joch auferlegt wurde, dann war das eben um Arbeit zu tun. Und dieses Bild gebraucht der Herr, aber er fügt hinzu, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das heißt, wenn er auch möchte, dass wir ihm dienen, ihm nachfolgen, für ihn leben, möchte er selbst helfen, möchte er selbst tragen helfen, so dass wir dann auch sagen können, ja, es ist ein sanftes Joch und eine leichte Last. Ja, weil der Herr Jesus selbst eben die Kraft dazu geben möchte. Und so sehen wir eben die Eigenschaften unseres Herrn, sanftmütig und von Herzen demütig. Und das können wir und sollen wir auch vom Herrn Jesus lernen. Dass wir zum einen erkennen, er ist sanftmütig und demütig uns gegenüber, aber dass auch wir lernen, einander so zu behandeln, dass wir sanftmütig und demütig miteinander umgehen einfach lernen, von unserem Herrn und Heiland so zu handeln und so zu lieben. Dann sehen wir Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ja, das war das Hauptziel, warum Jesus Christus in diese Welt kam, um das Sündenproblem zu lösen. Ja, man kann sagen, jeder Mensch hat eine Krankheit. Das ist die Sündenkrankheit. Ja, wir sind alle betroffen von der Sündenkrankheit. Und es ist so, dass für diese Krankheit, da gibt es nicht 1000 verschiedene Tabletten, die man nehmen könnte. Ja, es gibt nur eine Medizin. Es gibt nur eine Lösung für diese Krankheit. Und das ist, dass der Herr Jesus durch sein teures und kostbares Blut diese Krankheit heilt, die Sündenkrankheit. Dass er unsere Schuld und Sünde wegnimmt. Und deswegen sagt Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist das Lamm Gottes, das bereit war zu sterben, als Lamm geschlachtet zu werden und so unsere Schuld und Sünde auf sich zu nehmen. Und so konnte er eben dieser Mittler werden zwischen Gott und den Menschen, weil er das Lamm Gottes geworden ist. Der wahre Gott und der wahre Mensch, er war bereit, in den Tod zu gehen und nur deswegen konnte er auch wirklich für uns bezahlen, weil er schuldlos war, sündlos war, vollkommen war. Deswegen konnte er ein Opfer darbringen, das Gott wohlgefällig ist und das von Gott angenommen wird. Und so sagt uns der Hebräerbrief, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Ja, es heißt hier, er kann vollkommen retten, die durch ihn zu Gott kommen. Und die Frage ist, von was müssen wir eigentlich gerettet werden? Ich habe schon erwähnt, unsere Sünde. Wenn man heutzutage mit Menschen über Sünde spricht, über Errettung spricht, dann sagen viele, Ja, das Klima, das muss man heute retten. Ja? Das Klima muss man retten, aber den Menschen muss man doch nicht retten. Ja, man muss das Klima retten und so rettet man die Menschheit. Aber die Seele eines Menschen, der geht es gut, die muss nicht gerettet werden. Ja? Und das ist natürlich falsch. Und die Bibel sagt uns, dass wir Menschen alle ein Problem haben, nämlich das Sündenproblem. Und die Bibel sagt uns, dass Gott ein heiliger Gott ist. Er ist so heilig, er ist perfekt, er ist vollkommen, dass er nicht eine Sünde dulden kann in seiner Gegenwart. Bei den ersten Menschen, bei Adam und Eva, hat eine Sünde ausgereicht, um vom Paradies auszuschließen. Eine Sünde hat ausgereicht. Gibt es jemanden, der keine Sünde begangen hat oder der nur eine Sünde begangen hat in seinem Leben? Gibt es nicht. Aber wenn es einen Mensch gäbe, der nur einmal in seinem Leben gesündigt hätte, würde das ausreichen, um von der Herrlichkeit Gottes auszuschließen für immer. Nun sündigt aber jeder Mensch täglich, ja, tagtäglich sündigen wir in Gedanken und in Werken, ohne Ausnahmen. Ja, es fängt oft in Gedanken an, äußert sich in Worten und geht dann auch zu Werken über. Und somit, wenn wir unsere Sündenschuld zusammenrechnen, die wir im Laufe unseres Lebens ansammeln, kann niemand vor Gott bestehen. Und haben wir alle eben ein Problem. Wir alle müssten gerichtet werden, wir alle müssten verdammt werden. Und die Bibel spricht da durchaus vom ewigen Gericht und von der ewigen Verdammnis. Und auch wenn viele sagen, das ist nicht mehr modern, heute darüber zu sprechen, ist es eine biblische Wahrheit. Und es ist das Schicksal all derer, die nicht zu Christus kommen, die nicht an Christus glauben. Und wenn das so ist, also wenn jemand von sich sagt, ich bin ein guter Mensch, ja, ich habe niemals gesündigt, ich habe vielleicht, ja, dem einen oder anderen Mal verletzt, aber das ist ja auch ganz in Ordnung. Jeder macht das, ja, nicht so, dass ich jetzt erlöst werden müsste. Dann ist es wichtig, diese Bibelstellen zu betrachten, das, was uns die Bibel sagt, über die Verdammnis, über das Gericht und Gott zu bitten, den Herrn anzurufen und ihn zu bitten, Herr, zeige mir auf, wie du bist, wie heilig und gerecht du bist und zeige mir auf, dass ich ein Sünder bin. Und wenn wir erkannt haben, ja, wenn der Heilige Geist uns überführt hat und aufgezeigt hat, wir sind Sünder, dann sind wir aufgefordert, zu Christus zu kommen, um unsere Schuld und Sünde loszuwerden. Und der Herr Jesus, er ist ein Herr und Heiland, der vollkommen rettet. Es heißt eben hier, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Er möchte alle Sünden, die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, vergeben. Und er kann das auch, weil er ein Opfer gebracht hat, das ausreicht für alle Schuld und Sünde. Alles, was in der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft liegt, das kann er vergeben auf Grundlage seines Opfers. Und deswegen, wenn wir zu ihm kommen, kommen wir in den Genuss seiner Vergebung. Wenn wir ihn im Glauben ergreifen und erfassen und vertrauen, dass er alles Nötige für uns getan hat. Und die Bibel sagt, dass da nicht mehr nötig ist, als zu glauben, als zu vertrauen. Zum einen, natürlich brauchen wir das Bewusstsein, wir sind Sünder, wir brauchen Erlösung, es gibt keinen anderen Ausweg. Aber wenn wir das erkannt haben, reicht es aus, zu glauben, zu vertrauen, dass das, was für mich geschehen hat, ausreicht. Das, was der Herr Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat, dass er bereit war, sich auspeitschen zu lassen, schlagen zu lassen, ans Kreuz nageln zu lassen und dort ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er alles aus Liebe zu uns getan. Und dieses wunderbare Werk bis in den Tod, das reicht aus, um uns zu erlösen, um uns vollkommen zu erlösen. Und so perfekt ist dieses Erlösungswerk und so vollkommen und voller Liebe ist dieser Heiland, dass er bereit war, das Gericht zu ertragen, das wir eigentlich verdient hätten. Jeder von uns hätte es verdient, am Kreuz zu hängen. Aber der Jesus hat unsere Stelle eingenommen. Er hing dort, wo wir hätten hängen müssen. Er hing dort, um uns einen Ausweg zu schaffen, um uns zu erretten von der ewigen Verdammnis. Und dafür dürfen wir ihm Dank sagen, dürfen ihn loben und preisen. Und es heißt hier, er ist der große Hohepriester, ein heiliger, unschuldig, unbefleckter Hohepriester, von den Sündern abgesondert. Ja? Und er tritt für uns ein. Das heißt, auch wenn wir zum Glauben gekommen sind an Christus, dann ist es nicht so, dass wir von da an den Weg alleine gehen, sondern zum einen haben wir ihn als Beistand, er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt und er ist auch selbst bei uns und er ist mit uns und er vertritt uns vor dem Vater. Er verwendet sich für uns. Und deswegen dürfen wir wissen, dass wenn wir wahrhaft gläubig sind, dass uns nichts und niemand jemals von der Liebe Gottes trennen kann. Und das ist das Schöne, dass wir durch dieses Erlösungswerk haben dürfen. Warum kam Christus in diese Welt? Das Wichtigste haben wir damit betrachtet, aber es werden noch mehr Dinge genannt. In der Offenbarung 12, Vers 5 heißt es, und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Das Thema werden wir auch noch etwas genauer betrachten, aber es wird ein Friedensreich geben, ja, das messianische Reich. In diesem Reich wird der Sohn Gottes, wird Jesus Christus regieren und herrschen. Und auch um diese Herrschaft anzutreten, kam er in diese Welt. Und dann schauen wir noch Offenbarung 7, Vers 17 an. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ja, das ist jetzt ein Hinweis auf die Ewigkeit. Ja, was wird der Sohn Gottes in der Ewigkeit tun? Er wird uns weiden. Er wird uns zu lebendigen Wasserquellen führen. Und er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Das heißt, alles Leid, alle Not, all das Schwere, durch das wir jetzt durch müssen, wird vorbei sein. Und der Herr selbst, Gott selbst, wird unsere Tränen abwischen. Und das ist schön, das zu wissen, dass er uns so sehr liebt. Er liebt uns so sehr, dass er in diese Welt kam, um für uns zu sterben. Und er liebt uns so sehr, dass er selbst unsere Tränen abwischen wird. Er wird unsere Tränen trocknen. Ja, das ist doch eine große Gnade, eine große Barmherzigkeit, eine große Liebe zu uns. Und ich möchte jetzt zum Schluss für heute kommen. Wir schauen noch eine Anwendung an von diesen Wahrheiten, um dann zu schließen. Zum einen haben wir in Apostelgeschichte 16, Vers 31 die Aufforderung, sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Also die Verheißung, glaube an den Herrn, so wirst du gerettet werden. Das ist der Zuspruch an jeden, der noch nicht zu Christus gekommen ist, der noch nicht den lebendigen Glauben, der noch nicht eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus Christus hat. Komm zu Christus, komm zu ihm, glaube an ihn, nimm sein Erlösungswerk an. Schau auf diese Liebe am Kreuz, die er für dich getan hat und weise diese Liebe nicht ab. Er hat dir bewiesen, dass er dich liebt, indem er ans Kreuz gegangen ist für dich. Und deswegen heißt es, komm zu Christus und glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Wenn wir gläubig sind, dann heißt es in Epheser 5, Verse 1 bis 2, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Ja, wir sollen Gottes Nachahmer sein. Das heißt, die Liebe, die Christus zu uns gehabt hat und weiterhin hat, die soll uns Vorbild sein für die Liebe zueinander. Und wir wissen, dass wir als Menschen diese Liebe nicht auf natürliche Art und Weise haben. Wir brauchen Gottes Hilfe, um uns so zu lieben. Wir brauchen Veränderung durch sein Wirken, durch seinen Heiligen Geist, um uns so lieben zu können. Aber wir haben immer das Vorbild, das wir betrachten können, die Liebe Christi. Er hat uns geliebt, er hat sich für uns hingegeben. Und das ist Ansporn für uns, sogar bereit zu sein, ja, füreinander zu sterben, wenn es denn sein müsste. Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Dass wir alles durch unseren geliebten Herrn und Heiland Christus, Jesus Christus, tun, dass wir durch ihn Gott, dem Vater, danken, also dass wir auch mit Dankbarkeit erfüllt sind und dass wir unser ganzes Leben auf Jesus Christus ausrichten. Dann Epheser 4, Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Ja, im Zusammenhang hier geht es um Apostel und Propheten und Diener in der Gemeinde, die Gott dafür eingesetzt hat, um die Gemeinde zu stärken. Und das soll dahin führen, dass wir zur Einheit des Glaubens kommen und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Also, dass wir Christus mehr erkennen, dass wir mehr erkennen, wie er ist. Und wenn wir heute uns beschäftigt haben mit den Eigenschaften des Herrn, mit wie ist der Herr, dann soll das auch uns dazu dienen, dass wir in der Erkenntnis wachsen und dass wir ihn dadurch mehr lieben, dass wir ihn mehr von Herzen anbeten können und dass wir einander mehr lieben. Also wirklich in der Erkenntnis des Herrn wachsen. Und dazu haben wir ja auch die Bibel. Wir sollen uns ja auch mit der Bibel beschäftigen, sollen in der Gemeinschaft von Jesus hören, über Jesus sprechen, um ja zu mehr Einheit zu gelangen. Ja, wenn wir alle in der Erkenntnis wachsen, gelangen wir dadurch auch zu mehr Einheit und ihn letztendlich mehr zu erkennen. Und diese Erkenntnis soll nicht einfach so zu sein, okay, ich weiß jetzt ein paar Dinge über Jesus, ja, sondern ich weiß Dinge über Jesus und diese bewirken in mir Anbetung. Diese Dinge bewirken in mir Bewunderung. Die bewirken das, dass ich das Lamm Gottes anbete und voller Dankbarkeit bin. Dann Offenbarung 5, Vers 12. Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Wir sehen hier in Offenbarung 5 die Anbetung des Lammes im Himmel. Das Lamm wird angebetet, sowohl von Engeln als auch von Menschen. Und so sollen auch wir den Herrn Jesus Christus, das Lamm Gottes, anbeten, ihn loben und ihn preisen, denn das gebührt ihm.